Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian und ich bin wie immer nicht alleine. Zu meiner Linken, der gute Pascal.
Hallo, hallo.
Und zu meiner Rechten, der noch viel gutere, David Hein.
Hallo.
Weil wir reden über Avatar 3, beziehungsweise Avatar Fire and Ash. Und wie Pascal mich unterrichtet hat, haben wir bislang jeden Avatar-Film, David, zusammen mit dir besprochen. Ich weiß nicht, ob du dich jetzt geehrt fühlst oder nicht.
Ja, hatten wir den ersten damals auch besprochen, ja?
Ja, aber so als Retro-Ausgabe, ja, als Klassiker-Ausgabe, genau.
Ah, ja. Wahrscheinlich kurz bevor The Way of Water ins Kino kam oder
so. Das könnte sein, ja.
Ey, dann muss ich dabei sein.
Dann musst du auf jeden Fall dabei sein. Deswegen ist es Pflicht. Bevor wir weitermachen, ganz kurz der Hinweis. Diese Ausgabe wird euch wie immer präsentiert von Paramount Plus, eurem Streaming-Service für neue Serien, Blockbuster und exklusive Originals. Jetzt habe ich sogar noch einen Wortdreher mit drin gehabt, aber das lassen wir jetzt einfach so.
Das passt schon.
Ja, Avatar 3.
Ihr habt gerade schon gesagt, wir wissen nichts mehr. Ich soll euch informieren, was in diesem Film passiert ist. Blaue Leute haben Beef mit anderen blauen Leuten, aber auch Leuten, die nicht blau sind. Und diesmal ist alles ganz krass. Viele Explosionen, viele Tiere, die schreien und reden können. Die Pflanzen sind wieder grün und blau und hast du nicht gesehen. Alles, alle explodieren, alle sind super aufgeregt und dramatisch. Manche haben Depressionen, manche nicht. Und dann ist der Film vorbei nach 3 Stunden und 17 Minuten. Erinnert ihr euch noch?
Mhm, ja. Unbedingt.
Jetzt wird es langsam wieder.
Jetzt klingelt es. Hattet ihr, also mit was für Erwartungen seid ihr in diesen Film gegangen? Hattet ihr überhaupt noch Erwartungen an einen Avatar 3?
Ich glaube, wir waren ja bei der letzten Podcast-Ausgabe, als wir über den zweiten Teil gesprochen haben, nicht mehr so begeistert wie vom ersten Teil, aber ja doch noch irgendwie überwältigt. Es war ja doch noch ein ganz besonderes Kinoerlebnis, was einen auf jeden Fall visuell irgendwie völlig überrannt hat, einfach diese Bilder, das war ja wieder was Neues, auch weil James Cameron durch diese Wasserwelt ja auch was völlig Neues so geschafft hat. Das waren ja Bilder, die hatte man so noch nicht. Und genau so bin ich auch an den neuen Teil drangegangen, weil mit jedem Avatar-Teil hat er mich irgendwie visuell überrascht, dass ich Bilder bekommen habe, wo ich mir dachte, das habe ich so in dieser Form noch nicht gesehen, das ist was Neues, das ist Next Level jetzt, was er hier bringt. Mhm. Und so bin ich auch an den neuen Teil herangegangen, Punkt, Punkt, Punkt.
Ja, bei mir war es ähnlich. Ich hatte jetzt nicht so viele Erwartungen, weil ich glaube, bei dem vierten Teil hatte ich relativ schnell auch danach dann nochmal gemerkt. Ich bin dann nochmal.
Zweiter Teil meinst du?
Zweiter Teil, genau. Ich bin schon einen weiter.
Du hast schon ein bisschen mehr gesehen.
Ja, James und ich, wir sind ja so. Und war dann nochmal mit der Familie drin und merkte da schon, erstens, die sind nicht so begeistert gewesen und beim zweiten Mal hat er dann auch so seine Längen gehabt. Und anders als den ersten Avatar, den ich danach immer mal wieder in den Jahren gesehen hatte und dachte, ja, der funktioniert als das, was er sein will, nämlich halt der mit dem Wolf tanzt mit blauen Leuten oder Fern Gully mit blauen Leuten, hat der zweite das nicht hinterlassen. Den habe ich mir nie wieder angeschaut und habe auch überhaupt nicht das Bedürfnis gehabt. Der hatte mich damals dann nochmal, wie du schon sagtest, so in diese Welt hineinziehen können, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, oh, das brauche ich jetzt wieder, hatte mich aber gefreut, weil James Cameron hatte ja im Vorfeld dieses Versprechen gemacht, mit jedem Teil will er so eine neue Kultur ergründen, eine neue Ebene von Pandora, wo wir noch nicht gewesen sind. So, das war so ein bisschen der Catch, bei dem ich dachte, ja, hat aber auch gedacht, jetzt müsste er aber ein bisschen was erzählen, weil der zweite Teil, der dröppelte so ein bisschen in denselben Gewässern herum und ich dachte, hat er denn einen großen Faden, eine Narrative, die er jetzt irgendwie über diese erste Trilogie spannen will? Und deswegen dachte ich, mal gucken, was da jetzt kommt. Punkt, Punkt, Punkt.
Gut, ich glaube, da muss ich nicht mehr viel hinzufügen. Was ich mir gedacht habe, es geht in etwa die gleiche Richtung, zumal ich schon irgendwie so ein bisschen raus war, als James Cameron ja meinte, das wird nicht nur eine Trilogie, sondern ja, ich will gleich noch 5 weitere Filme machen, wo ich mir auch denke, ja, ich mag auch den ersten Teil, aber der ist ja eigentlich rundum für sich so abgeschlossen. So, da brauche ich jetzt nicht noch mehr und jetzt statt, dass wir irgendein komisches Erz abbauen, wollen wir jetzt Wale jagen, weil die irgendwie Ambra in sich haben, was wir irgendwie brauchen können, keine Ahnung was.
Was noch mehr wert ist.
Was noch mehr wert ist als das Anobtenium, was man irgendwie noch zuerst haben wollte. Für mich war immer auch so eher dieser Punkt, okay, Teil 3 heißt ja jetzt dann auch Fire and Ash, okay, jetzt kriege ich irgendwie so krasse Feuer-Action und man hat ja im Trailer damals auch diesen fetten Vulkan gesehen, wo
was ein geiles Bild ist.
Was ein cooles Bild ist, wo man dann auch so ganz klein Quaritch da so langlaufen sieht und ich dachte, mega, das ist jetzt wirklich so Avatar Herr der Elemente mäßig. Jeder Film bringt mir ein neues Element näher und jetzt ist es halt Feuer. So, und was ist es? Also ich hatte das Gefühl, das ist recycelte Überbleibsel vom zweiten Teil, die wir jetzt nochmal zu einem Film zusammengestellt kriegen.
Diesen Vulkan sieht man genau einmal.
Ja.
Und es ist das beste Bild des Films, oder?
Ja.
Ja, aber es passt ja auch irgendwie, weil es waren doch anfangs, es war anfangs ein Drehbuch, Teil 2 und Teil 3, was ja dann auf zwei gesplittet ist. Völlig logisch, dass der Film jetzt so geworden ist. Also wenn man das weiß, diese Hintergrundgeschichte.
Er hat es jetzt auch noch mal in einem Interview gesagt, dass es für ihn ist es nicht Teil 2 und Teil 3, sondern es ist ein großer Film. Und dabei denke ich mir zwei Dinge. Auf der einen Seite, so wird er aber nicht vermarktet. Ne, das ist nicht Avatar The Way of Water 2, sondern es ist ein dritter Teil. Und so wollen sie es irgendwie auch pushen. Und das Zweite ist, was ich mir dabei denke, dafür ist es dann, also es braucht keine 6 Stunden, um das, was er da erzählt, zu erzählen. Und das merkt man diesem dritten Teil nochmal insbesondere an, weil ich fand, der dreht sich so krass im Kreis. Und vor allen Dingen in einem Kreis, der mit dem zweiten Teil schon begonnen hat. Weil du ganz viel, kommen wir mal zum dritten Teil jetzt. Ich fand, das wirkte wie Set-Zweitverwertung. Ja. Sie sind nochmal ganz kurz beim Baum der Navi aus dem ersten Teil. Oder in diesem neuen Versteck, wo sie dann Zuflucht gesucht haben. Ansonsten sind sie eigentlich weitestgehend wieder bei der Wassernation unterwegs und wiederholen zum Teil alle Setpieces, die wir aus dem zweiten Teil schon kennen. Und ab und zu ist dann mal da diese eine Tante da mit dem roten Zeug im Gesicht und sagt so, oh, ich bin jetzt auch da und ich bin krass böse. Und dann ist da dieser Vulkan. Und das ist halt, da dachte ich so, das ist jetzt alles? Das ist wenig.
Naja, vor allen Dingen, Das Finale ist ja wirklich 1:1 das gleiche Finale wie im zweiten Teil, nur dass es jetzt irgendwie 1 Stunde lang ist. Also ich habe wirklich dann irgendwie auf die Uhr geguckt, na, okay, jetzt geht's noch 1 Stunde. Und du hast aber wirklich wieder dieses, wir kämpfen mit Schiffen auf dem Wasser, wir haben diese Unterwasserroboter, dann kommen die Wale wieder mit dazu, dann kommen mal so ein paar neue Unterwasserviecher dazu, diese komischen Oktopusse, Kalmare, keine Ahnung was. Und ansonsten ist es original genau der gleiche Scheiß, den du schon im zweiten gesehen hast, ohne, finde ich, dass ich so diese visuellen Wow-Momente hatte, weil im zweiten, wenn dann die Wale da rauskommen aus dem Wasser und irgendwie so hochspringen auf das Schiff drauf oder so, das sieht ja dann wenigstens noch cool aus, aber hier, wie du schon sagtest, ist so Zweitverwertung habe ich irgendwie alles schon mal gesehen.
Ja, ich fand vor allen Dingen, ich würde jetzt gar nicht Scheiß sagen, so, weil das entwertet dann für mich zu sehr den zweiten Teil, weil optisch beeindruckend ist es dann schon immer wieder auch noch und ich finde gerade in den Action-Momenten zündet es dann durchaus, aber ich war von Anfang an so seltsam, mir war das so egal, also was ich auch sehr strange fand, weil ich am Anfang, glaube ich, noch mit diesem Gedanken reingegangen, dass es jetzt hier ein dritter Teil ist, dass der sofort anfängt, auch mit der Trauersequenz, die wir im letzten Teil nicht bekommen haben. Im letzten Teil für diejenigen, die ihn immer noch nicht gesehen haben. Spoiler an dieser Stelle, am Ende stirbt jemand. Und wir sehen dann jetzt am Anfang erstmal Aufarbeitung. Neytiri ist ungefähr 1/2 Stunde hochdepressiv, eigentlich für die Hälfte des Films, bis sich dann so ein Charakterswitch ergibt, der sich für mich nie ergeben hat, weil da passiert dann doch alles ganz schnell. Und das mag ich generell nicht. Wenn ein Film sich emotional auf etwas bezieht, was ich hier gar nicht bekommen habe, sondern sagt, so weißt du noch, damals, vor 3 Jahren, da warst du mal ganz kurz traurig und das musst du jetzt sofort wieder zurückrufen. Das funktioniert nicht für mich so. Und das fand ich erstmal ungelenk. Und hab dann auch gemerkt, so diese Welt, in die er mich da wieder werfen will, auch die hat so, also diese Karotte ist so ein bisschen abgenagt gewesen.
Ja, war bei mir auch so. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, auf dieses Bild, wo ich mir denke, abseits des Vulkans, der war heftig, der ist auch auf der IMAX-Leinwand, ist das ein fettes Bild, wo du dir denkst, wow, da will ich eigentlich länger bleiben, das ist so krass. Aber ich hab mich auch ertappt, wie ich im Kino saß und mir immer dachte, jetzt kommt gleich dieses Bild, wo ich mir denke, okay, ich bin jetzt wieder so richtig auf Pandora oder in Pandora, das wird jetzt richtig heftig und es kam einfach nicht. Und hinzu kommt, also dass du visuell nichts Neues entdecken kannst, obwohl es immer noch gut aussieht, das ist einfach so der James Cameron Standard, das sieht einfach top aus, aber du kriegst nicht mehr dieses okay, das ist jetzt gerade was völlig Neues, sowas habe ich auf der Leinwand noch nie gesehen, das muss ich erstmal verarbeiten, so heftig ist das. Und dass es sich inhaltlich halt auch so extrem im Kreis dreht, die Konflikte immer noch die gleichen sind, wie beim zweiten Teil, es aber im Prinzip nichts Neues hinzukommt. Also es ist eigentlich Teil 2.5, wenn man so sagen möchte. Und es ist einfach über eine Laufzeit von über 200 Minuten extrem ermüdend, diesen Film zu gucken.
Ja, es gibt, wenn man eine Sache noch nennen kann, die neu hinzukommt, ist, dass vielleicht ein dritter MacGuffin jetzt dazu kommt. Wenn man es ein bisschen von oben betrachtet, würde ich sagen, es gibt nochmal eine weitere Ressource, die jetzt entdeckt wird innerhalb dieses Films, die mit Spike zu tun hat, wo man sagt, die ist jetzt noch mehr wert als die Ressource aus dem zweiten Teil, die noch mehr wert war als die Ressource aus dem ersten Teil. Und ich dachte, oh, das ist auch da wieder, ich dachte, das ist dein Handlungskniff in dem Fall gewesen. Und wie du sagst, der Rest sind dieselben Konflikte, sowohl was die Familie von Jake und Neytiri angeht, als auch mit dem Bösewicht, als auch bei den Menschen, die weiterhin nur Schablonen sind, die einer Ressource nach der anderen hinterherjagen. Dann gibt's halt dieses neue Feuervolk, die Fire and Ash-Leute. Ich weiß nicht, habt ihr den Namen der Bösewichten parat? Ich nicht mehr.
Warte, Warang oder irgendwie
Warang,
sowas.
Ja,
ne?
So.
Und die Schauspielerin ist die Enkelin von Charlie Chaplin.
Genau, Una Chaplin spielt Warang. Und damit ihr es nochmal gehört habt, die heißen Mangwan-Clan.
Mangwan-Clan.
Das eine waren ja die Metcaina und das ist jetzt der Mangwan-Clan.
Ich fand deren Präsenz gar nicht, also ihre Präsenz fand ich gar nicht so übel. Den Rest dieses Clans, das waren halt irgendwelche Handlanger, die im Hintergrund standen und immer gemacht haben.
geknurrt haben.
Ja, genau, geknurrt haben. Aber weil sie auch so ein bisschen so als unaufhaltsames Volk ein bisschen auch unerbittlich dargestellt werden. Ich dachte so, oh, das könnte eine interessante Komponente sein. Aber was ich so schräg fand an dem Film ist, genauso wie mit dem Vulkan, der nur einmal zu sehen ist, ist dieses Volk für weite Teile gar nicht da. Mhm. Also dieses Versprechen von wegen, ich erkunde jetzt einen neuen Teil von Pandora und schaue mir an, was diese Kultur jetzt zum Beispiel kann oder will oder was auch immer, was die Eigenarten sind, das wird überhaupt, passiert gar nicht. Und dadurch fehlt mir das, was den ersten und den zweiten Teil für mich auch noch ausgemacht hat, dieses in die Welt ziehen. Das ist nie eine Narrative gewesen, wo man gesagt hat, boah, der erzählt eine ganz krasse Geschichte hier. War es nie. Das ist ein Event fürs Kino gewesen, wo du wegen der 3D und wegen der Effekte reingegangen bist, um dich reinsaugen zu lassen. Und ich weiß noch, hatte ich, glaube ich, bei unserer ersten Avatar-Folge erzählt. Es gibt diesen einen Moment im ersten Teil, da wird Jake Sully, kommt er dann aus diesem Automaten und ich dachte so, ich atme selber gerade erstmal wieder durch und merke so, wie ich verschwunden bin in dieser Welt und diesem Leben. Das fand ich richtig toll. Der zweite Teil hat das dann wegen dieser Unterwasserwelt, hat diese Faszination. Dem dritten Teil fehlt das komplett. Mhm. Der hat nicht eines dieser Bilder.
Mhm. Ja, und vor allen Dingen auch schön, was du zu diesem Aschestamm sagst, weil ich meine, es wird uns ja so eine Story suggeriert, die dem passiert ist, weil die leben ja auch irgendwie in den verbrannten Wurzeln von diesem komischen, ich weiß gar nicht, wie diese Bäume da noch heißen, diese Awa-Bäume, mit denen sie sich verknüpfen. So, da hast du ja das Gefühl, okay, da hätte man ja eigentlich auch eine spannende Geschichte noch um die drumherum erzählen können. Aber wie du schon meintest, David, am Ende ist nur diese Warang wirklich von Interesse.
Ja.
Und es ist wirklich auch nur sie, die irgendwie dadurch spannend gemacht wird, weil sie jetzt dann auch mit Quaritch so ein bisschen zusammengepackt wird.
Ja.
Und sonst passiert ja mit dieser Figur auch nicht mehr.
Gar nicht.
Ja, kann ich nur zustimmen. Ich finde, es gibt einen Einblick in diese Kultur, wenn sie nachts ums Feuer tanzen und beobachtet werden. Das zeigt dann doch auch, dass es auch eine Kriegskultur ist. Aber das wird natürlich auch sofort aufgelöst mit einer Verfolgungsjagd, ohne dass da tiefer in dieses Zeremonielle reingegangen wird, was ich erwartet hätte. Auch bei einer Laufzeit wie dieser, dass man da ein bisschen mehr Einblick bekommt und dass man auch dieser Kultur eine gewisse Visualität zuordnet, damit man die auch, wie in den anderen Teilen, halt auch greifbar macht auf der visuellen Ebene. Aber ja.
Ja, und vor allem die Trailer, die haben das ja so ein bisschen angeteasert, weil da siehst du sie ja auch, wie sie so mit Feuer spielt und wo ich so das Gefühl hatte, okay, kann sie selber irgendwie von sich aus Feuer herstellen oder sowas?
Ja, oder irgendwas mit Asche oder so, dass man irgendwie so. Ja.
Keine Ahnung, aber ich muss sowieso sagen, ich hatte jetzt nochmal, als ich die Review für YouTube aufgezeichnet hatte, mir die Trailer angeguckt und ich hatte den finalen Trailer zu Avatar 3 gar nicht mehr geguckt.
Nee,
also ich habe da irgendwie nur den, den Teaser geschaut und dann hat mir das auch gereicht, weil ich dachte, okay, und wenn du dir den finalen Trailer, der verrät alles. Hm. Also der verrät auch tatsächlich diese Komponente rund um hier den Sohn von Quaritch.
Ach so, okay.
Was du ja jetzt eigentlich noch spoilerfrei rausgehauen hast, das zeigen sie schon im Trailer, was quasi mit diesem Spider passiert und warum er dann jetzt nicht nur für seinen Vater so wichtig ist, sondern halt jetzt dann auch für die Menschen, wo ich mir dachte, okay, das hätte ja vielleicht auch eine interessante Geschichte sein können, weil er ist jetzt ja letztendlich jemand, er steht zwischen seinem leiblichen Vater und zwischen Jake, seinem Ziehvater, wo ja dann auch so die Geschichte so ein bisschen aufgebaut wird, dass Neytiri ihn ja nicht in der Familie haben will, weil er ja kein richtiger Navi ist in Blau und deswegen soll er ja weggegeben werden und solche Sachen, so wo ich mir denke, okay, das hätte ja vielleicht so ein emotionaler Kern sein können, der so ein bisschen in eine andere Richtung geht, als einfach nur nochmal zu wiederholen, was wir jetzt schon in 1 und 2 gesehen haben.
Der loopt halt dann halt auch so durch. Also was ich ganz schräg fand, war, dass der sich einzig und allein darauf beschränkt in den 3 Stunden 17 Minuten. Ich muss es nur noch mal erwähnen. Es gibt eine Situation, einen Aufbau für einen Konflikt. Quaritch und Jake oder Quaritch und die Feuerfrau oder Jake und die Feuerfrau. Und dann gibt es ein kurzes Handgemenge in irgendeiner Form. Jemand wird entführt oder bedroht oder jemand muss fliehen. Dann finden die Charaktere wieder zusammen. Es wird sich kurz neu gesammelt und dann entsteht genau dasselbe wieder. Es passiert bis zum Schluss in einer Tour. Dann ist der Junge kurz weg. Dann wird das kleine Kind entführt. Dann ist Jake kurz. Und du denkst so, das geht die ganze Zeit, dreht sich das im Kreis. Währenddessen ist eigentlich der Einzige, hatte ich das Gefühl, der noch ein bisschen Charakterentwicklung bekommt, Quaritch selbst, ja. Bei dem ich aber das Gefühl hatte, das ist ganz seltsam. Es gab am Anfang so einen ganz kurzen Moment, da dachte ich, oh nein, machen Sie das jetzt mit dem Charakter? Vielleicht erinnert ihr euch, ich gebe jetzt nur ganz ein kurzes Beispiel, wo Jake und er sich mal ganz kurz gegenüber sitzen. Da dachte ich so, oh, jetzt passiert hier ein Charakterswitch, wo ich nicht wusste, wie ich damit umgehen soll, wenn das jetzt passieren würde. Aber trotzdem entwickelt sich die Figur zu so einer übergroßen Comic-Nummer, fand ich, der dann so ganz seltsame Dinge dann plötzlich macht im Verlaufe des Films. Dadurch hebt die Geschichte dann ein bisschen ab und die anderen Figuren werden eigentlich an den Rand gestellt.
Gerade auch seine Beziehung zum Feuervolk, ne? Das ist auch so
ganz strange, ganz weird. Genau. Aber Jake, Neytiri, der Sohn, die beiden Töchter, das ist alles so hanebüchen, was da zum Teil passiert. Also Neytiri zum Beispiel, der wird da irgendwas aufgeschrieben, die ist, wie gesagt, am Anfang hochdepressiv. Aber eigentlich, die Figur darf sich nicht mehr entwickeln. Jake ist derselbe wie im zweiten Teil und wird derselbe bleiben über den Verlauf des Films. Der Junge ist immer noch ein bisschen störrisch und bringt alle in Probleme und auch da wird keine Entwicklung passieren. Sie versuchen mit Sigourney Weavers Charakter noch ein bisschen was zu machen, aber es ist eigentlich auch nur eine Fortführung dessen, was im zweiten schon angeteasert wurde. Und da kommt für mich noch ein zusätzlicher Teil hinzu, weil für mich ist das also wirklich ganz krasses Ethno-Gesabbel geworden dadurch. Ja. Dieses ganze, oh, die Natur, alles um uns umgibt uns und so. Das, was viele Leute auch am ersten Teil irgendwie mochten, ist jetzt zu so einer Sache verkommen, wo ich dachte, ey, wenn da jetzt irgendwie unten die neuen Live-Blende eingreifen würde und die Frau von Astro TV legt mir jetzt die Karten und sagt so, Ava wird dich morgen beschützen. Dann würde mich das nicht wundern. Das war nur noch crazy. Und es gibt dann irgendwann so eine Sequenz, ihr werdet wissen, was ich meine. Ja. Da kommt dann 2001 plötzlich noch ein bisschen auf
genau
die
Tür. What ich auch the gedacht. Fuck ist Wobei, hier los? Aber da habe ich zumindest gehofft, dass er, wenn er jetzt schon in diese Richtung geht, dann geht er voll drin auf.
Ich auch.
Und baut das so richtig groß
Dacht
auf.
Dachte ich auch, mach
aber,
mal.
Aber da kneift er dann ja den Schwanz ein und sagt sich, ich zeig euch hier was richtig Großes. Aber dann nehme ich es wieder zurück. Mhm. Und dann machen wir wieder same procedure.
Alles wie immer.
Wir hätten ja noch einen vierten oder fünften oder sechsten Teil.
Ja, aber genau diese Sache, dieses ESO-Geschwurbel, fand ich auch unerträglich. Es wird ja auch immer schlimmer im Verlauf des Films, wird ja auch immer mehr, bis dann halt dieser Moment kommt, den wir gerade meinen.
Ich habe Ethno gesagt, ESO meinte
ich. Ja, genau, ESO. Habe ich Ethno gesagt?
Nee, ich habe
Ethno. Nein, okay, ESO, ja. ja, bis dieser Moment unter Wasser, kann ich ja sagen, kommt. Und ich dachte mir, okay, jetzt kommt so ein richtig fettes Bild. Jetzt kommt so ein richtig Riesending. Kommt's nicht.
Nee.
Passt zum Film insgesamt.
Ja, ja.
Ja gut, ich glaube, da hat er sich mit dieser Figur von Sigourney Weavers Kiri auch so ein bisschen in so eine Ecke geschrieben, wo du ja auch nicht mehr so richtig rauskommst.
Wie mit allen Figuren, die sind alle so festgeschrieben, es sind alles auch leere Gefäße.
Auch dieser Waljunge, der und ich verstehe auch bis heute nicht, warum, wenn diese Wale auftauchen, manchmal kriegen sie Untertitel, damit wir verstehen, was sie kommunizieren.
Ja, wenn sie sagen, hey Bro.
Manchmal nicht. Das sowieso. Also James Cameron hat auch zuletzt vor 20 Jahren Jugendliche sprechen gehört, ne?
Ja, ja, wahrscheinlich. Er hat das in einem Interview, hatte ich das die Tage gelesen, er hat da seine eigenen Erfahrungen einfließen lassen als Vater, hat das Drehbuch aber vor 10 Jahren geschrieben und es wirkt eher so, wie hat, als hätte er es vor 30 Jahren geschrieben. wenn dann der Wahl gesagt hätte, Ibims, das wäre
Zeit gewesen.
Macht er dann vielleicht in der deutschen Version.
Ibims 1 Wahl.
Aber die sind auch wieder da, ne? Und dann auch, wenn die Wale kommen, dann sagt dann jemand, na wisst ihr noch im letzten Teil, da war doch dieser eine Wal, der ausgestoßen wurde, da habe ich mich gar nicht mehr dran erinnert. Mhm. Und darauf wird so aufgebaut, ne? Also du merkst sehr deutlich, das war mal ein Drehbuch. Mhm. Und dieses eine Drehbuch, es gab gar keinen Grund, das zu trennen. Das hätte er im letzten Teil abhaken können, weil da, wo der dritte Teil jetzt am Ende steht, hätte man auch beim zweiten Teil stehen können.
Definitiv.
Und wäre dann fertig gewesen. Es hat keinen Grund gegeben, da jetzt nochmal, sie haben ja dann auch nochmal so eine kurze Sequenz mit fliegenden Händlern drin. Ne? Das ist dieses eine Bild.
Das ist der Überfall, oder?
Der Überfall.
Das am Anfang,
Genau, wo ich dachte, na, so ein bisschen Luftavatare werden ja auch noch angeteasert. Aber bitte, also wenn das jetzt die, ja, also das fortschreitende Element sein soll, dass man sagt, so guck mal, die können fliegen, die können schwimmen. Die stehen neben dem Vulkan. Der steht in der Wüste rum, das fehlt ja dann noch.
Diese Sandwurmreiter kommen dann demnächst auch noch.
Die unterirdischen Navi habe ich euch noch nicht gezeigt in Teil 27.
Und die unsichtbaren auch nicht.
Und dann läuft da immer Jake rum und sagt, wir müssen uns auflehnen. Und die Menschen sagen, wir haben jetzt noch eine Ressource. Unter der Erde gibt es eine Ressource, die ist noch mal mehr Geld wert. Da graut es mir. Also, ich muss sagen, wir sind jetzt ein bisschen derbe wahrscheinlich so, weil auf der anderen Seite muss ich schon sagen, es gibt dann doch durchaus Momente in den Actionsequenzen, die sich zwar sehr samey anfühlen, weil viele Bilder schon verwertet wurden, habe ich dann trotzdem das Gefühl gehabt, oh, das packt dann doch auch immer wieder, aber nie so wie die ersten beiden und schon gar nicht sowas wie Terminator.
Oder, ja, hör auf.
Oder Aliens.
Sag sowas nicht.
Ja.
Ja, aber allein wegen der Größe einfach, wenn man in diesem IMAX-Kino sitzt und dann nochmal diese Bilder sieht, die ja grundsätzlich gut aussehen und auch toll gemacht sind, auch wenn sie sich wiederholen. Es hat natürlich trotzdem immer noch eine Wirkung, weil es einfach wuchtig ist. Ja, immer noch.
Aber ich finde es ja auch schön, weil wir jetzt so viel darüber gesprochen haben, dass es ursprünglich ja mal ein Film gewesen ist. Könnt ihr euch daran erinnern, dass zu Teil 3 jetzt irgendwie groß was erzählt wurde, wie es am Set gewesen ist? Ich weiß noch, zum zweiten Teil hast du ständig diese Bilder gehabt mit diesen großen Wassercontainern, wo diese kleinen Bälle drauf waren, damit das Licht nicht reinkommt, damit sie unter Wasser drehen. Und sie haben uns schon zum zweiten Teil erzählt, dass Kate Winslet diesen Freiluft, dieses Freitauchen-Rekordding von Tom Cruise.
Abnö-Tauchen
irgendwie, dass sie über 7 Minuten lang unter Wasser war. Und jetzt zum dritten Teil hast du sowas gar nicht.
Nee.
Weil sie ja auch technisch so gesehen jetzt...
Weil ich hatte einen echten Vulkan gebaut, hat es aber
ja, wahrscheinlich. Ja. Aber es ist ja so gesehen, und es klingt jetzt auch wieder böser, als es sein soll, aber es ist ja technisch nicht so viel Neues mit dazugekommen. Einfach weil sie so viel von dem wiederholen, was sie im
haben sie die nicht auch einfach back-to-back gedreht?
Ja, na klar.
Klar.
Und deswegen kannst du halt auch nicht viel mehr technisches Neues dazu erzählen.
Ja.
Ne?
Ich fand, es sieht noch mal mehr nach, wenn man das überhaupt sagen kann, Fotorealistik aus. Das Einzige, was halt mich komplett rausgerissen hat, ist, und das hat der zweite Teil auch schon gemacht, der hier aber gefühlt noch mal mehr ist, der Wechsel der Framerate. Weil der immer wieder in den Actionsequenzen dann plötzlich mit wie viel Frames? 60 Frames?
Ich glaube 60 sind es, ja.
Und dadurch wirkt es dann nochmal unechter. Also das funktionierte leider überhaupt nicht. Und es gab im Kino um uns herum Leute, Yves zum Beispiel hat gesagt, er hat Kopfschmerzen davon bekommen und das mit der 3D-Brille in Kombination sorgt dann eher für Verwirrung.
Ich muss auch sagen, ich habe zwischendurch mal meine Brille kurz abnehmen müssen und einmal die Augen reiben, so, weil das ist einfach so überfordernd für die Augen, die tun einfach weh.
Aber ich verstehe auch nicht, warum man das immer noch bringt.
Also ich Vor allem die Probleme hatten wir doch schon beim dritten Hobbit damals, oder?
Ja.
Da fing das doch auch
schon. Peter Jackson hat es beim zweiten, doch schon von Anfang an irgendwie versucht, damit
reinzubringen. Aber ich hatte das Gefühl, dass es beim dritten so richtig extrem war, die Kritik, die dann gekommen ist. Oder war das sogar schon beim
zweiten? Der zweite ist geil. Okay. Ich erinnere mich an diese Sequenz mit den Fässern im
Stimmt,
im
mit Legolas da, ne?
Ist das mit Legolas? Wo die Zwerge im...
Nee, das sind die Zwerge.
Läuft da nicht Legolas daneben her die ganze Zeit?
Nee, das ist nicht Legolas. Das ist
irgendwer anders.
Die Frau, ne? Evangeline Lilly oder so.
Ja, okay.
Und da war es auch schon so, dass du das Gefühl hattest, so, das funktioniert leider gar nicht. Mm. Und hier ist es leider, also das ist dann auch nicht ganz so überzeugend. Und mir fehlt dann auch James Horner immer wieder. Ich merkte dann so, die Musik wirkt so richtig billig. Mm. Also so seltsam, wie sich das anhört, aber der Mann, und ich habe den Namen nicht parat, den er sich jetzt als Komponisten rangeholt hat.
Simon Wranglin.
Den ich noch nie gehört habe. Der verwertet einerseits die Cues von James Horner und alles, was er neu dazu schreibt, ist so austauschbar. Und das als Teppich dann darüber. Und man muss schon sagen, James Horner ist schon so, wie ich finde, eine Person, über die man sich streiten kann, weil das auch alles immer sehr technisch klingt, sehr digital. Also ich hatte bei ihm immer, gerade so bei Titanic war das ja auch schon so, da kam ja gefühlt kein Instrument mehr aus dem Instrument, sondern nur noch aus dem Computer. Und das war bei Avatar dann auch der Fall. Und das hier verschwimmt dann dadurch zu so einer Suppe. Und das Cameron möchte sich gerne technisch, ne, an die Spitze stellen. Er will zeigen, das kann das Kino. Und das Kino ja auch irgendwie unersetzlich machen, habe ich das Gefühl. Das ist ja seine große Mission, auch zu sagen, Streaming ist doof, ne? Kino kann halt Dinge bieten, die andere nicht bieten können, aber dann gehst du ins Kino und wirst dann 3 Stunden und 17 Minuten schon auch irgendwie ein bisschen gequält. Mm. Und dabei erzählt dir dann er dir dann nicht mal wirklich was. Und ich finde zum Beispiel, wenn man es vergleicht mit dem, was er bei Terminator 2 oder den Aliens gemacht hat, wo er einen neuen Spin für Dinge gefunden hat, die vorher anders erzählt wurden, merkt man im zweiten Teil schon nicht mehr und im dritten ist davon gar nichts mehr da. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das auch an den Kinokassen, habt ihr die Tracking-Zahlen gesehen?
Nee.
Der wird wohl in den USA unter 100 Millionen starten. Und was nicht so schlimm ist, muss man sagen, weil Avatar ist generell nicht so frontloaded wie andere Blockbuster gewesen. Deswegen sagen viele, wartet mal ab. Der zweite Teil hatte auch dann in den Wochen darauf immer mehr zugenommen. Aber Übersee, also im internationalen Markt, unter anderem auch bei uns, sind die Vorverkaufszahlen ziemlich schlecht. Also man merkt, dass wahrscheinlich ist es einfach so diese Spanne, die vom ersten bis zum zweiten Teil bestand, wo die Leute gesagt haben, oh, jetzt hier, was waren das, 12 Jahre später oder so?
Ja. Jetzt haben wir nochmal Bock zu gucken.
Jetzt haben wir nochmal Bock. Aber der hier ist, glaube ich, zu nah dran. Und es ist, weil du vorhin die Trailer erwähnt hast, als ich die ersten Trailer gesehen habe, dachte ich, aha, da ist also nicht ein Bild. Also vielleicht ging es euch beim ersten Trailer genauso. Das war einfach nur nochmal dasselbe.
Ja, kenne ich schon.
Genau.
Kenne ich schon.
Ja, das wäre natürlich krass, wenn das Ding floppt. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass der floppt.
Floppen nicht. Aber wir reden, glaube ich, nicht mehr von 2 Milliarden Dollar.
Nee, das glaube ich auch nicht.
Das heißt, dieses Jahr ist ein chinesischer Film der erfolgreichste Film des Jahres. Das ist krass.
Ja, ohnehin interessant zu sehen, wie es dann weitergeht, weil er meinte ja, wenn der Film floppt, was er nicht machen wird, dann hört er mit Avatar auf und wendet sich wieder anderen Sachen zu, was ich ja erstmal schön finden würde, wenn es so sein würde.
Arbeitet er nicht gerade an, wie hieß es, Ghost of Hiroshima oder
irgendwas? Ja, genau.
So eine...
Den will er auch als nächstes machen.
Ah, okay.
Ja. Ich habe auch gestern nochmal ein Interview gesehen, da meinte er, da wurde er gefragt, ob er sich vorstellen könnte, dass Robert Rodriguez den nächsten Teil macht. Und das würde ich gerne, aber so eine echte Robert Rodriguez, wieder hinten auf seinem Hinterhof gedreht oder mit der guten alten Spy Kids Technik.
Und was hat er darauf gesagt? Ja?
Er meinte, also er sagte, weiß ich nicht. Das Skurrile war jetzt, ich habe so ein bisschen was verfolgt, ich gucke gerne seine Interviews, weil ich finde, das ist ein interessanter Mann, der große Stücke auf sich selber hält. Ich glaube, wenn du solche Sachen erreicht hast, kannst du das auch, aber der liebt es, über sich selbst zu reden. Und alles ist immer sein Achievement gewesen. es gab jetzt ein einstündiges Interview, glaube ich, bei GQ, wo er über alle seine Filme gesprochen hat.
Variety oder irgendwie so.
Ich glaube so, ja, genau. Ja. Und es ist interessant, wie er über sich und seine, ne, und Leonardo DiCaprio wollte eigentlich nicht mitmachen. Mhm. Aber dann habe ich ihm das hier gesagt. Und dann war, dann hat er gesagt, ah, jetzt verstehe ich das. Und es ist so, ah, James, halt den Mund. Aber es ist ganz interessant, weil es Interviews gibt, da wirkt er müde und satt und sagt so, ne, es gab eins, glaube ich, bei Screen Culture oder so, wo er so, ja, ich weiß nicht, ob ich noch einen weiteren Teil machen will. So, und dann
oder ob ich die Regie auch abgebe.
Genau, ob ich sie abgebe. Und dann wird er eben gefragt, würde, ne, was sagen Sie zu Robert Rodriguez? Ja, würde ich, ja, ist eine gute Idee, weil mit dem habe ich ja schon bei Battle Angel Alita mit, ja, also das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Aber werden wir mal gucken. Also ich habe jetzt meine Geschichte erzählt. Ob es einen vierten oder fünften braucht es eigentlich gar nicht. Er würde das auch als Buch schreiben, hat er ja auch schon gesagt. Ja. Und ich so, ja, das ist irgendwie, dieses Feuer wirkt da verloren. In anderen Interviews wirkt er dann wieder sehr viel überzeugter von sich. Ganz seltsam, gerade diese PR, die da für diesen Film gemacht wird.
Ja, aber wird interessant sein, wie es weitergeht. Also.
Ach du, also ich hätte auch nichts dagegen, wenn er wirklich sagt, ich gebe 4 und 5 wirklich an irgendwen ab, muss ja nicht Robert Rodriguez sein, der kann von mir aus auch noch Battle Angel Alita 2 machen, wo er sie ja auch...
Der ist ja auch schon seit 100 Jahren im Gespräch,
ja,
oder?
Ja, aber ich brauch's auch nicht. Also ich fand den Alita-Film, der hat mir auch nichts gegeben, ehrlich gesagt.
Ja,
also,
der war okay.
Da war ich dann wieder zu sehr Fan der Manga-Vorlage, weil die ist wirklich sehr, sehr cool und hier haben sie wieder so gefühlt 5 Bände in einen Film gekloppt, um zu sagen, das ist
der beste Robert Rodriguez-Film seit Jahren, würde ich dann sogar sagen. Und selbst der war nicht so besonders. War nicht dieser Hypnotic auch von ihm?
Oh ja. Mit Ben Affleck.
Ja, ja, ja. Wollen wir noch was Positives sagen? Jetzt haben wir nur bestimmt.
Gibt es was Positives?
Es wieder.
Ja, ich gebe dem bei mir 3 Sterne. Ja, ich habe so ein bisschen, ich dachte so 2,5 ist natürlich auch ein bisschen hart, weil es ist natürlich immer noch Feuer für die Augen in doppelter Hinsicht. Es wird da auf jeden Fall, glaube ich, die geben, die da auch, wenn du wenig Blockbuster guckst, dann ist das halt einfach der krasseste des Jahres. Ja. Und er hat auf jeden Fall ein bisschen mehr Spektakel oder sehr viel mehr Spektakel als die meisten anderen Sachen. Ich bin nicht sicher, wie das, weil ich glaube, es gibt unterschiedliche Zielgruppen, die wirklich in dieser Welt aufgehen. Ich glaube, die werden noch am ehesten enttäuscht werden, weil, wie ich schon sagte, also ging es mir ja, ich werde auch nicht mehr so reingezogen.
Na, wir haben das beste Beispiel ist, glaube ich, der gute Felix aus unserer Social-Abteilung. Der ist ja großer Fan eigentlich von den Avatar-Filmen gewesen. Mhm. Der kam ziemlich enttäuscht raus. Und das war jemand, der hat sich wirklich wie so ein kleiner Junge gefreut, als es hieß, oh, jetzt kannst du dir schon, und wir haben den Film ja 2 Wochen, 3 Wochen vor offiziellem Kinostart geguckt, so, ne? Der hat sich richtig gefreut. Ich dachte, oh Mensch, ich wünschte, ich hätte sowas auch. So, ja. Und selbst der kam dann ziemlich enttäuscht raus, weil, ja.
Ich merke gerade, ich komme ein bisschen ins Grübeln, ich scheue mich aber davor, dem wirklich so eine mittelmäßige Wertung zu geben, weil er, dafür ist er dann einfach zu, also technisch zu brillant.
Aber das hattest du halt zweimal, aber da kommt ja nichts Neues hinzu. Ja. Das ist ja, also technische Brillanz, die sich wiederholt, ist zwar immer noch brillant, aber...
Aber wenn ich es vergleiche mit Tron Ares, der auch cool aber aussieht.
Tron Ares brauchst du...
Genau.
Und ich muss gestehen, Tron Ares fand ich, sah nur gut aus in dieser digitalen Welt. Ich finde, alles, was draußen in unserer Welt gespielt hat, hat mich halt nicht abgeholt. Und ich verstehe vollkommen, wo du bist, so dass Avatar 3 natürlich von den großen Blockbustern irgendwie immer noch so die oberste Spitze. Aber mich hat er halt einfach dahingehend enttäuscht, dass ich halt wirklich so visuell was Neues, Aufregendes so gar nicht mit rausgenommen habe. So außer halt dieses eine 2-Sekunden-Bild von dem Vulkan und dann...
Selbst das letzte Setpiece, das allerletzte, was ja schon auf spektakulär gemacht ist, als mit so einem mit so einer optischen Spielerei zu tun hat. Da dachte ich auch, irgendwie wirkt es bekannt und es ist irgendwie auch nicht mehr.
Das ist kein Drei-Sterne-Film, David. Das ist es nicht.
Okay, ja, ich habe meine Kritik zum Glück noch nicht aufgenommen. Das mache ich nämlich nachher.
So, nee, ich habe meine schon aufgenommen. Also die ist schon.
Werde ich nachher sagen. Das Filmstarts hat mich reingequatscht.
Beschwert euch bei denen, wenn es wieder nur 2,5 Sterne sind.
Ja.
Aber ich muss wirklich sagen, also ich hatte keine großen Erwartungen, aber selbst die wurden irgendwie so ein bisschen untergraben, eben weil es halt, und da haben wir jetzt schon häufig genug drüber gesprochen, für mich zu sehr Teil 2 nochmal war.
Mhm.
Und halt auch die Figuren, du hast es schon gesagt, wir haben es alle schon gesagt, sich so in keiner Weise weiterentwickeln, wo ich mich halt auch wirklich frage, was wäre denn das als ein Film gewesen? Also da ist ja keine Geschichte.
Das wäre dann eine Folter gewesen. Also 6 Stunden diese Geschichte, und du hättest dann definitiv auch gemerkt, dass da dann nicht mehr viel passiert, weil der erste schließt ja ab mit etwas, mit dem der zweite Teil auch abschließt, mit nahezu demselben, du hast schon gesagt, mit demselben Showdown, ne? Ja. Diese Wahljäger sind plötzlich wieder Teil der Geschichte. Ich dachte so, what the fuck?
Und auch exakt dieselben Bilder, wie sie reinfahren. Ja. Das ist wirklich, genau. Als wenn es einfach nochmal genutzt wurde.
Und man sagt dann so, der eine Wahljäger hat eine Verletzung im zweiten Teil bekommen und deswegen hat er jetzt ein Pflaster auf der Stelle im dritten Teil.
Genau.
Und deswegen ist das Bild jetzt neu? Fragezeichen, Ausrufezeichen. es gibt eine Sequenz, so eine Ausbruchsequenz. Da dachte ich, das ist cool, das ist gut gemacht. Und das sind Bilder, weil sie auch mit der Hauptstadt in Anführungszeichen der Menschen zu tun hat auf Pandora. Das sind Bilder, die ich jetzt noch nicht ganz so gesehen hatte.
Stimmt, ja.
Das war mit Jake, meinst du?
Genau, mit Jake. Ja, ja. Und da war ich auch mitgerissen. Da merkte ich auch so, da hat er mich. Und
einmal in 3,5 Stunden, schön.
Ja, da spielt ja dann auch mal ein bisschen mehr Feuer eine Rolle, weil es ein paar Explosionen gibt und so. Also.
Nee. Aber wie oft kann man jetzt Jake zeigen, wie er auf seinem Riesenviech in die Schlacht zieht? Was auch
mit der MG in der Hand ballernd.
Genau, ballernd. Und dann drehen sich diese Viecher im Kreis um sich selbst. Und jetzt ist es durch. Der Drops ist gelutscht. Ich glaube, das wird die Überschrift für mein Video.
Der Drops ist gelutscht?
Der Drops ist gelutscht.
Ja, so perfekt. Ja, es ist ja auch. Also, ja.
Kann ich nur zustimmen. Ich weiß noch nicht, ob es bei mir ein 2er oder ein 2,5er ist.
Also bei mir ist es ein 2er, muss ich ganz ehrlich sagen.
Du Hater, ey. Du Hater.
Das ist Ragebait.
Wir hängen zu viel mit David Hein und Eve rum. So. Die haten ja sowieso nur, das färbt ab.
Der neue Kanal muss Film
Film
bashen.
Ja.
Wie gesagt, also von James Cameron erwarte ich, oder habe ich früher eigentlich irgendwie mehr? Weil du hast ja auch so Sachen wie Terminator.
Ist ein schlechtester Film.
Ja. Ich wollte gerade sagen, ist es der schlechteste, aber ist der schlechteste.
Also wenn wir Piranha 2 rausnehmen, ist es der schlechteste Film.
Der auch nochmal mehr Spaß macht.
Sowas wie Terminator 2, Alien, so. Also er zeigt ja, oder hat gezeigt, dass er ja Fortsetzungen auch gut machen kann.
Mhm.
Dass er sie sogar so hinbekommt, dass du vielleicht sogar hingerissen bist zu sagen, boah, das ist sogar noch besser als das Original.
Der hat sich verhoben.
Jetzt gar nicht mehr.
Der hat sich verhoben, da hat er sich irgendwie reingesponnen in eine Welt, war auch mal nett, aber jetzt ist auch mal gut. Mhm. Ich hoffe, dass er jetzt den Absprung schafft. Ich glaube, dass Disney nicht aufhört damit.
Nein,
ich glaube, er ist durch. Die werden das schon noch ausbringen. Ich freue mich auf spätestens irgendwann eine Serie zu der Nummer. Avatar The Last Airbender.
Das ist was anderes.
Ja.
Das ist sogar gut.
Und ich würde mich freuen, wenn der mal wieder was anderes macht. Aber er hat auch jetzt in einem Interview gesagt, dass er eigentlich mit realen Bildern so ein bisschen durch ist. Er hat nicht mehr so viel Interesse an normaler Kameraarbeit.
Okay.
Und hatte sogar gesagt, dass er selbst einen Titanic wahrscheinlich nicht mehr mit realen Sets drehen würde heutzutage, sondern der hat sich verliebt in diese Computertechnologie und
Der verrennt sich in so einer Vision einfach. Ne? Das ist einfach der überschätzt das auch extrem.
Er ist der Technik-Messias für Hollywood. Ja. Und es ist genauso wie er oder auch einen Tom Cruise nicht Hollywood retten können. es ist bei ihm ähnlich. Mach mal lieber wieder gute Filme, erzähl mal wieder gute Geschichten. Und er sagt auch in diesem Interview, er macht Filme hauptsächlich, weil er so Challenges sucht, weil er neugierig ist und immer was lernen will. Ich glaube, bei Avatar kann er nichts mehr lernen. Deswegen, die Nummer dürfte jetzt auch gerne abgeschlossen sein. Und ich bin mehr als satt. Ich bin mehr als satt. Und es ist schade, dass das innerhalb eines Films passiert. Der zweite Teil, wie gesagt, da, glaube ich, hatten wir viele schon dieses Gefühl so, ja, das war jetzt wie so einen geilen Krapfen reinzubeißen. Beißt du aber, denkst du, geil süß, aber schon der zweite Bissen ist so, zu süß. Mhm. Und du würdest dann nicht mehr zum dritten greifen. Und ich denke, das werden jetzt viele so machen.
Aber macht er die Milliarde?
Ja,
die macht er. Das denke ich schon. Aber ich glaube nicht, dass er, ich meine, die muss er ja auch machen.
Ja, die muss er machen.
Oder sollte er besser machen.
Die muss.
Naja.
Aber ich glaube nicht, dass er in die Reihen von Avatar 2, aber ich weiß halt nicht. Ich meine, er kommt jetzt ja auch zu Weihnachten, viel Konkurrenz ist ja nicht da.
Das stimmt, es ist jetzt keine Konkurrenz.
Also, weil, was kommt denn noch? Anaconda?
Anaconda ist die Avatar-Konkurrenz, aufpassen.
Silent Night, Deadly Night.
Ja, irgendwie sowas, aber...
und neue Bibi Blocksberg.
Und es ist natürlich eine Marke so, ne? Das kennen die Leute und so, die...
Ja, ich glaube, man kann sich recht sicher sein, dass das ein Erfolg wird. Ja, aber der Erfolg wird trotzdem auch zeigen, dass die Leute nicht mehr so Bock drauf haben. Ja. Das hängt dann zusammen.
Ich finde, das wird schon mehr abgestraft. Also ich glaube, man darf nicht vergessen, dass seit der zweite Avatar rausgekommen ist, hat sich die Landschaft nochmal krasser entwickelt. Also wir hatten dieses Jahr ein paar Überraschungserfolge, die mehr durch die Decke gegangen sind, als ich es jemals erwartet hätte. Dass ein Conjuring 4 nochmal der erfolgreichste Teil, absolut absurd. Ne? Und wenn du in die Top 10 guckst, 90% mittlerweile sind Kinderfilme. Du hast ein Zoomania, die meiste davon sind irgendwelche Animationssachen.
Auch in Deutschland, sowas wie die Schule der magischen Tiere und sowas, extrem erfolgreich.
Da merkst du, Familien gehen bewusst ins Kino. Ja. Und das könnte nochmal ein Win sein für diesen Film, aber das ist nicht per se ein Familienfilm, weil der jetzt hier nochmal dramatischer ist, ne? Immer wieder auch mal, ich glaube, das ist nichts für kleine Kinder. Deswegen bin ich nicht so sicher, ob das so funktioniert, weil wir auch mehr als häufiger jetzt gesehen haben, dass selbst so absolute Garanten, selbst der letzte Mission Impossible ist weit unter den Erwartungen gelaufen, denen kannst du nicht mehr vertrauen, da funktioniert nicht mehr alles. Deswegen, dieses Jahr habe ich häufig getippt und habe mich ganz häufig auch verschätzt. Ich hätte zum Beispiel nie gedacht, dass ein F1 so gut laufen wird. Und bei Avatar weiß ich es wirklich gar nicht mehr. Ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass der 1,5 Milliarden Dollar überschreiten wird.
Aber hast du beim zweiten gesagt, dass das ein mega, 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 mega Hit wird?
Nee, hätte ich auch nicht gedacht. Also, dass der nochmal die 2 Milliarden erreicht, ja, da war ich auch schon überrascht. Aber hier würde ich jetzt einfach mal Nein sagen.
Ja, und deswegen wird jetzt für Avatar 3 im wöchentlichen Rhythmus ein neuer Avengers Doomsday Trailer gezeigt,
damit
Leute ins Kino gehen, geil, damit sie alle 4 Avengers Doomsday Trailer gucken.
Sie werden doch dann wahrscheinlich...
Ach, ich glaube auch nicht, dass das überhaupt stimmt, dass wir jetzt auf einem Schlag...
Wurde das gemunkelt, dass es 4
Doomsday... Der Hollywood Reporter hat es heute bestätigt.
Ach so,
es ist wahr.
Und da ist immer eine Szene anders, oder was?
Ja, also jeder Trailer soll halt in eine andere Richtung gehen.
Andere Schwerpunkte.
Ich meine, du hast ja jetzt auch mindestens 4 unterschiedliche Teams, die du da aufbauen musst.
Ganz wild. Ich habe gehört, dass der Trailer zum neuen UFO-Film von Steven Spielberg auch laufen soll. Und von Die Odyssee
sollen 6 Minuten Prolog irgendwie gezeigt werden.
Vor allen Vorstellungen?
Aber irgendwie soll das jetzt auch so im Rahmen von Avatar irgendwie losgehen. Keine Ahnung, aber.
Gab es zudem eigentlich schon einen Trailer?
Zu Christopher, es gab einen, der im Kino jetzt gezeigt wurde, der dann auch geleakt ist.
Genau, aber es gab noch keinen offiziellen Online-Trailer.
Nee. Und jetzt, die 6 Minuten sind auch schon geleakt auf irgendeiner chinesischen Seite.
Das ist der Prolog.
Irgendwie
so, ja.
Das ist irgendwie, das sind die Szenen, wie sie mit dem Pferd
in das trojanische Pferd.
Genau. Ich weiß gar nicht, ob sie das in 6 Minuten im Film auch abhandeln, weil ehrlich gesagt müssen sie ja, weil da ist ja so viel Geschichte dran an die Odyssee. Ich weiß nicht, wie er das in einen Film reinbekommen will.
Weiß man schon, wie lang der ist?
Keine Ahnung, bestimmt 3 Stunden 17 Minuten.
3 Stunden 18.
Ja, dann hätten wir, ist nicht der längste Film, aber wenn der gut ist, dann halte ich das gerne aus. Aber 3 Stunden 17 Minuten sind einfach nicht cool, wenn du die ganze Zeit das Gefühl hast, da passiert zu wenig.
Kenn ich schon.
Gut.
Ja.
Und damit sind wir in weniger als 3 Stunden und 17 Minuten mit Avatar 3 durch.
Ist doch eine gute Zeit.
Da hat doch irgendwer irgendwas, was ihm auf der Seele brennt.
Sebastian, wir werden heute das letzte Mal in dieser Kombination sitzen.
Das stimmt.
Alles ja. Gute dir. Ihr macht ja noch ein paar Podcasts.
Ja, den einen oder anderen.
Pascal, du kannst mich zum vierten Teil gerne einladen, falls ja. Es ihm einen geben soll.
Sehr gerne.
Du darfst mich dann auch einladen.
Ja, machen wir wieder
machen
so.
Machen wir wieder so. Diese ja. Drei Kombinationen.
Gut.
Ja. Wenigstens dafür.
Ja.
Gut, dann Pascal, danke.
Sehr gerne.
David, danke, dass du den weiten Weg auf dich genommen hast. Und danke an alle, die Woche für Woche zuhören, zugucken, was auch immer. Schreibt uns an leinwandliebe@filmstarts.de, schreibt uns in die Kommentare. Wir freuen uns auf euch, wir freuen uns auf nächste Woche. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.